Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Lange hieß es nur abwarten, das Tier soll seine Ruhe haben, helfen kann man ihm nicht mehr. Gestern dann plötzlich die Wende. Es soll doch, Entschuldigung, einen Versuch geben, den Buckelwal in der Bucht vor Pöhl zu bergen. Astrid Pankok, ist die Aktion mittlerweile im Gange?
Musst du jetzt mal machen. Ja, die Aktion, die ist immer noch nicht losgegangen und das zieht sich jetzt schon seit Stunden hin. Es soll ja eine privat finanzierte Rettung oder Bergung für den vor Pöhl auf einer Sandbank liegenden Buckelwal werden. Und um 6 Uhr sollte es losgehen. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Frage an Katrin Glüsenkamp in Schwerin. Was passiert denn aktuell überhaupt am Wal?
Im Moment passiert hier weiterhin nichts und das sorgt auch für Frust bei den Beteiligten. Nach Angaben einer Verantwortlichen der privaten Initiative sind Taucher und Einsatzkräfte eigentlich bereit loszulegen. Das endgültige Go fehlt aber noch vom Umweltministerium. Von dort gab es offenbar noch Nachfragen zur geplanten Rettungsaktion. Fragen, die sich nicht alle eindeutig beantworten lassen, weil es so einen Einsatz in dieser Form bisher noch nicht gegeben hat. Deshalb verzögert sich der Start weiter.
Katrin, wie ist denn die Lage vor Ort unabhängig davon?
Eigentlich sollte es schon um 6 Uhr losgehen, später war aber dann von 8 Uhr die Rede. Aber auch das hat sich nicht bestätigt. Ein Boot der Wasserschutzpolizei liegt zwar außerhalb der Schutzzone, hält aber Abstand zum Tier.
Hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Backhaus inzwischen geäußert?
Ja, Till Backhaus hat sich am Vormittag im Hafen von Kirchdorf geäußert. Er sagt, der Wal atme noch und er glaube weiterhin an eine Rettung. Vor Ort am Tier war der Minister bislang allerdings noch nicht.
Aus Schwerin, Katrin Glüsenkamp, und wir halten Sie auf dem Laufenden über alle Entwicklungen, auch bei uns im Netz. Da haben wir einen Live-Ticker, wo alles Neue notiert wird. Der Iran-Krieg hat die Preise an den Tankstellen in die Höhe getrieben. Die Bundesregierung hat versprochen, etwas dagegen zu tun. Die Auflage, dass die Preise nur noch einmal am Tag steigen dürfen, um 12 Uhr mittags, hat nichts oder nicht viel gebracht. Jetzt soll die Energiesteuer runter. Damit das im Mai losgehen kann, muss das Gesetz dafür schnell verabschiedet werden. Heute also die erste Lesung im Bundestag. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
Für 2 Monate sollen die Steuern gesenkt werden. Und zwar so, dass im Mai und Juni der Liter Benzin und der Liter Diesel rund 17 Cent günstiger werden. Im Eiltempo wollen CDU, CSU und SPD das Gesetz beschließen. Bei der ersten Beratung im Bundestag sagte die SPD-Abgeordnete Esther, die Maßnahme sei gut, weil sie schnell wirke und unbürokratisch dort ankomme, wo die Preise so in die Höhe geschnellt seien. Also an den Tankstellen. Der CDU-Politiker Mittelberg sprach von einem zielgerichteten Entlastungssignal. Zugleich betonte er, es sei keine volle Entlastung, sondern nur eine Unterstützung. Der Bund könne nicht gegen alle Risiken absichern. Nicht überzeugen konnte die Regierungskoalition damit die Opposition. Für die AfD forderte der Abgeordnete Gottschalk unter anderem eine deutliche Absenkung der Energiesteuern und ein Ende der CO2-Bepreisung. Die grüne Co-Fraktionschefin Dröge nannte den Tankrabatt eine Schnapsidee. Sie warnte vor Gewinnmitnahmen der Mineralölkonzerne. Schlecht findet linken Co-Fraktionschefin Reichinek die Pläne. Sie forderte unter anderem, sofort eine Übergewinnsteuer einzuführen.
Erste Lesung des Gesetzes für eine gesenkte Energiesteuer heute im Bundestag. Aus Berlin berichtete Philipp Eckstein. Und jetzt weiter mit Meldungen im Überblick. Viele Supermärkte und Discounter bieten extra Rabatte an, wenn man eine App von ihnen auf dem Handy hat. Der Bundesverband Verbraucherzentralen sieht darin einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Die Verbraucherzentralen sagen, dass so ein Teil der Kundschaft ausgeschlossen wird, zum Beispiel ältere Menschen ohne Smartphone. Sie haben deshalb gegen mehrere Discounter geklagt. Mit der Klage gegen die Rabatt-App von Penny beschäftigt sich heute das Oberlandesgericht in Hamm. Kinos in Mecklenburg-Vorpommern spielen als Teil der Kultur und als gesellschaftliche Orte der Begegnung eine wichtige Rolle. Das sagt Kulturministerin Martin. Das Land will jetzt wieder einige Lichtspielhäuser für besondere Leistungen auszeichnen. Die Preise haben ein Gesamtvolumen von 100.000 Euro und werden für das Programm im vergangenen Jahr vergeben. Bewerbungen können bis Ende Juli eingereicht werden. Die Verleihung der Preise ist dann im Dezember. Der Reitsport in Mecklenburg-Vorpommern startet in die Freiluftsaison. Auftakt ist den Großfiegelen bei Rostock. Bei dem Wettbewerb am Wochenende stehen junge Springpferde im Mittelpunkt. Es gibt aber auch Dressurreiten. Insgesamt sind 230 Teilnehmer mit über 600 Pferden am Start. Gastgeber ist der Nationenpreisreiter Holger Wulschner. 12:05. Sie hören die Mittagsschau kompakt auf NDR1 Radio MV. Aus gesundheitlichen Gründen will Jan van Aken im Sommer als Parteichef der Linken abtreten. Er sei nicht lebensbedrohlich krank, müsse sich aber in den nächsten Monaten mehr um sich kümmern, so hat er das erklärt. Die Frage ist, wer übernimmt? Van Aken und seine Co-Parteichefin Ines Schwertner, die haben offenbar einen gemeinsamen Wunschkandidaten. Bianca Schwarz aus dem Hauptstadtstudio weiß auch, wer es ist.
Luigi Pantisano hat sich innerhalb der Linken einen Namen gemacht, außerhalb der Partei kennen ihn bisher aber nur wenige. Luigi Pantisano ist 46 Jahre alt, Sohn italienischer Gastarbeiter, aufgewachsen in Baden-Württemberg. Seit 2025 sitzt er für die Linke im Bundestag und ist aktuell stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Den Berliner Politikbetrieb kennt Pantisano aber schon deutlich länger. Seit 2017 war er unter anderem beschäftigt als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Bundestagsbüros. Davor hat er jahrzehntelang in der Kommunalpolitik gearbeitet. Sollte er auf dem Parteitag gewählt werden, wäre er der erste Vorsitzende der Linken mit Migrationsgeschichte. Beim Bundesparteitag der Linken im Juni will sich Luigi Pantisano zur Wahl stellen als künftiger Co-Parteichef mit Unterstützung der jetzigen Vorsitzenden Jan van Aken und Ines Schwertner. Die bisherige Amtsinhaberin Schwertner will wiedergewählt werden und kann sich gut vorstellen, an der Seite von Pantisano weiterzumachen. Aber zuerst müssen beide gewählt werden. Und auch ohne die Rückendeckung von Schwertner und van Aken könnten sich bis dahin noch weitere Kandidaten ins Spiel bringen, um gegen Pantisano anzutreten.
Aus Berlin berichtete Bianca Schwarz. Die Bedingungen für Landwirte in unserem Land sind schwierig. Wie geht es Ihnen konkret? Damit beschäftigt sich die aktuelle Folge des NDR-Formats Studio 16. Falls Sie das noch nicht kennen, Studio 16 läuft auf dem YouTube-Kanal des NDR und bringt Reportagen aus den 16 Regionalstudios des NDR im Norden. Und in der neuesten Folge, da hat unsere Reporterin Franziska Hähnlein einen Agrarbetrieb in Köchelsdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg besucht. Franziska, wie lebt es sich in diesen Zeiten als Landwirt?
Herausfordernd findet Michael Drews. Er ist Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Köchelsdorf. Seine Themen gerade: Preisdruck, immer höher werdende Betriebskosten, dazu unsichere Wirtschaftslagen. All das belastet ihn als Landwirt und auch seine Berufskollegen. Michael Drews betreibt Ackerbau. Im Betrieb leben auch rund 2000 Rinder. Er hat im vergangenen Jahr teilweise nur einen Cent Gewinn pro Liter Milch gemacht, bei einem Literpreis von 43 Cent und Betriebskosten von 42 Cent.
Diese Gesamtkostenstruktur in den letzten 5 Jahren, die ist einfach dermaßen explosiv nach oben gegangen, dass einfach die Verbraucherpreise bzw. die Preise, die bei uns am Ende ankommen, das kommt nicht mit.
Michael Drews ist kein Einzelfall. Auch anderen Bauern geht es so. Das haben unsere Recherchen ergeben.
Wenn die Bauern jetzt, ich sag mal, wegbrechen würden, weil sie es sich schlicht nicht mehr leisten können, den Hof weiterzuführen, was würde das denn bedeuten?
Also Drews meinte dazu, dass der Endverbraucher im Supermarkt das vermutlich gar nicht so sehr merken würde, einfach durch den Welthandel. Aber es stecken ja hunderttausende Arbeitsplätze dahinter, die dann wegbrechen würden. Außerdem wäre das auch für die Strukturen der Dörfer fatal. Gerade auf die Bauern ist ja in Notsituationen immer Verlass. Die helfen immer im Winter zum Beispiel beim Schneeräumen und sie halten die Dörfer am Leben, auch mit Hoffesten.
Bringen wir unsere Bauern um? Unter diesem Titel, um diese Frage geht es in der neuen Ausgabe von Studio 16. Das finden Sie auf dem NDR-YouTube-Kanal. Schauen Sie mal rein.